Kinder? Jawohl. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen aus Amerika. Weiß einer von euch, wo Amerika ist? Wo liegt das? Irgendwo weit, weit, weit von hier. Über den Teich. Na gut. Und es war so vor ungefähr 150, 160 Jahren. Und Amerika war ein junges Land und da war nicht alles so gut organisiert und lief auch in die Schule nicht so gut. Es war in einer Ortschaft, eine Klasse und da waren Kinder nicht so, wie normal ist, in dem gleichen Alter, sondern in die gleiche Klasse waren verschiedene Kinder, kleiner, größer und der größte war Big John. Und in diese Klasse lief alles schief. Es lief nichts Gutes. Kein Lehrer wollte Schule halten mit dieser Klasse. Und kam ein neuer Lehrer und weil er der Neue war, musste diese Klasse übernehmen. Und er dachte ja, wie machen wir jetzt, dass ein bisschen Ordnung in der Schule bringen? Und er hat sich viele Gedanken gemacht und dachte, jetzt rede ich mit dem Kind, mal schauen, was rauskommt. Und die haben zusammen gesprochen. Und gefragt und gefeilt und links und rechts gesprochen. Und die haben so eine Art Regelband rausgegeben, wie man sich verhalten muss. Zum Beispiel haben sie gesagt, wenn zwei Kinder sich schlagen, dann dürfen sie die ganze Woche keine Pause haben. Wenn ein Kind zum Beispiel auf den Boden spuckt, das ist ganz garstig. Dann muss er die ganze Woche reinigen in der Schule. Die haben viele, viele solche Regeln gestellt. Und dann haben sie auch gesagt, wenn ein Kind etwas stellt, ja, dann kriegt er 15 Schläge auf dem Nacken. Naja, gut. Alles lief jetzt gut. Auf die Tür standen die Regeln. Und alles war okay bis eines Tages Big John aufstand und sagte, wer hat mir das Essen gestohlen? Alle waren ruhig. Niemand sagte was. Ein paar Sekunden später sagte Big John noch einmal lauter, wer hat mir mein Essen gestohlen? Und Timothy war so ein kleiner Junge, ganz, ganz dünn, du konntest alle seine Rippen sehen, stand auf und sagte, ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen und ich konnte nicht. Er fing an zu weinen. Und Big John sagte, warum hast du mir nicht gesagt? Aber die Sache war schon geschehen. Und alle standen da, der Lehrer vorne. Und da wussten sie alle, was dort an die Tür stand. Was musste jetzt passieren? Was musste passieren? Bitte. Oh, 15 Schläge, dachte der Lehrer. Ja, was soll ich, wenn ich ihm 2 verpasse, dann ist er schon um. Und war so ein bisschen Ruhe. Und plötzlich eine Stimme fragte, Herr Lehrer, darf auch jemand anderen die Strafe bekommen? Schaute sich um und sagte, ja, warum nicht? Dann kam Big John nach vorne, nahm sein Hemd runter, 1, 2, 3, 4, 14, 15, und Timothy weinte. Und Big John ging zu ihm und sagte, pass mal auf, ab heute sorge ich für dich. Wir haben auch einen größeren Bruder im Himmel. Er heißt Jesus. Und er kann viel mehr als Big John. Und er kann auf uns sorgen. Und wenn wir nicht wissen, wie und was, fragen wir ihn. Und er wird uns immer helfen. Jetzt dürft ihr zu euren Plätzen gehen. Ich weiß nicht, es gibt etwas für euch speziell. Wenn ihr zur Predigt bleibt, seid ihr trotzdem aufmerksam, weil einiges versteht ihr auch.
Guten Morgen und Gottes Segen. Und ich merke, man darf hier nicht nur Deutsch begrüßen, wohl wahrscheinlich gibt es auch andere Sprachen, die in Betracht gezogen werden sollten. Darum erlaubt mir, ein klein bisschen eine Runde zu machen. Boži blagoslovenia, Bogu blagoslov, begešeket, pača domnului, God bless you. Wenn jemand nicht getroffen worden ist, naja, ich bin vielleicht ein klein bisschen begrenzt bei diesem Kapitel. Ja, ich werde ein paar Worte über meine Wenigkeit sagen, nicht wie ich heiße, woher ich komme, wie viele Kinder ich habe und so weiter und so fort, sondern von der Art und Weise, wie ich predige. Ich bin zum ersten Mal hier bei euch in Schweinfurt und ich bin vielleicht ein bisschen komisch. Ich will mit euch dialogieren, ich will nicht allein sprechen. Wenn ich Frage stelle und nicht antworte, ich habe nicht rhetorisch diese Frage gestellt oder um euch zu zeigen, ein paar Minuten oder Sekunden später, dass ich die Antwort auf diese Frage kenne, sondern ich möchte mit euch dialogieren. So, dass wenn ich Frage stelle und ruhig werde, seid ihr dran und seid aufmerksam, ich bin geduldig. Okay. Man lebt in einer ganz, ganz besonderen Welt zurzeit. Und es werden so viele Fragen gestellt und so viele Hypothesen. Und die Bibel ist so interessant, oder nicht mehr? Hat der Papst gerade jetzt vor kurzem gesagt, dass diese Bibel vollkommen uninteressant geworden ist. Wir brauchen eine andere Bibel. Die Bibel ist nicht mehr interessant. Es ist überholt. Ist wirklich so? Wie viele von euch seid ihr überzeugt, dass diese Bibel noch gut ist? Ich habe eine Schlachterübersetzung, aber ich seid ihr alle überzeugt, okay. Aber seid ihr auch überzeugt, dass diese Bibel so wie es ist, das Wort Gottes ist und nicht anders, ist nicht zu viel und nicht zu wenig? Haben wir auch Beweise? Ich bin ein bisschen hartnäckig. Ich komme von draußen. Ich bin kein Adventistenkind und musste ich überzeugt werden, dass dieses Buch gut ist. Ich gebe euch ein Beispiel als Einführung für unsere Predigt heute Morgen. Zweiten Buch Mose, Kapitel 25. Bezalel, sagt euch was dieser Name? Bezalel. Es war nicht einmal Jude, es war nur halb Israelis. Aus Dan. Die Mutter war aus Dan und der Vater war aus Sidon, aus Norden. Und dem Mann, der war ein Künstler, der war etwas Besonderes, sagte Gott, pass mal auf, du machst mir viele Sachen hier bei dem Tempel, aber du machst mir auch einen Leuchter. Habt ihr gesehen, wie der Leuchter aussieht? Siebenarmige Leuchter, ja. Es ist erstmal chiastisch aufgebaut. Sagt euch denn der Begriff etwas? Chiastisch aufgebaut bedeutet, Anfang hat mit dem Ende zu tun. Und die ganze Bibel ist chiastisch aufgebaut. Auch die Bücher selber. Die Bibel ist eine Wissenschaft für sich. Und ich gebe euch nur ein Beispiel dafür in diese Richtung. Dem Bezalel sagte Gott, pass mal auf, machst du diese siebenarmige Leuchter, was symbolisiert das? Komm. Ihr habt gerade vor ein paar Wochen gelernt, was dieses... Aha, okay. Und was sagt Gott dem Bezalel zu machen auf diesem Leuchter? Knospen, Blumen und Becherchen. Hat jemand sich die Mühe gemacht zu zählen, wie viele sind? Wenn man jetzt den vier Armen nimmt, haben wir 39. Die nächsten drei haben wir 27. Macht jemand die Verbindung? 39, 27. Komm, Geschwister. 39, 27. 39 Bücher in dem Alten Testament. 27 im Neuen Testament. Das heißt, ich im Jahre 2019 bin ich überzeugt, dass Gott mir in dem dritten Buch der Bibel ist, Hiob, Genesis, Exodus, erstes Buch Mose und zweites Buch Mose. Ja? In Exodus, im zweiten Buch Mose, sagt mir Gott, wie das Endprodukt aussehen wird. Dann frage ich mich nicht, ob Thomas' Evangelium oder andere Evangelien, die geschrieben worden sind, oder andere Bücher, die geschrieben worden sind, oder Episteln. Warum sind sie nicht hier? Nicht, weil der Papst oder jemand anderen im Gremium in den zweiten, dritten Jahrhundert nicht gewollt oder gewollt hat, sondern weil der Geist Gottes gewahrt hat, dass die Bibel so aussieht, wie es heute aussieht. Und das ist der Resultat des Heiligen Geistes. Okay, das war nur eine kurze Einführung. Oft sagt man so, Altes Testament ist alt. Ja, ne? Das klingt auch gleich von der Benennung. Ne? Neues Testament, das ist das A und O. Ja? Wie viele von euch waren in der Schule? Es ist eine doofe Frage, ne? Alle seid ihr in der Schule gewesen, ja? Konntet ihr in die dritte Klasse schon eine, sagt man auch in Deutsch, Integrale machen? Oder eine Funktion? Könntet ihr das machen in Mathe? Ich komme auf der Mathe, weil das mein Lieblingsfach war. Ja? Nein, man muss erst mal einmal eins lernen, dann etwas mehr, dann kommen zum Gleichungen und andere Sachen. Man lernt immer wieder und dann kommt in den höheren Bereiche, und dann versteht man mehr, oder? Wenn man das Einfache, das war am Anfang, nicht versteht und nicht gelernt hat, man kommt nie auf den oberen Bereich. Ich bin einverstanden. Neues Testament ist auf oberen Bereich. Aber es ist nicht zu verstehen, wenn wir das Alte Testament nicht verstanden haben. Und jetzt stelle ich eine Frage. Meint ihr, dass zum Beispiel Passafest, die Einsetzung des Passafest, mir und dir noch heute Morgen etwas zu sagen hat? Können wir noch was davon lernen? Oder ist geschichtlich schon so lange zurück, dass für uns vollkommen uninteressant mehr ist? Oder? Wie schaut aus? Können wir noch was lernen, oder? Komm, wir machen die Bibel auf und wir fangen an in Kapitel 12 aus 2. Buch Mose ab Vers 3. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und spricht. Ich möchte euch etwas sagen im Voraus. Ich werde die ganze Geschichte auch geschichtlich betrachten, was damals war, aber ich möchte die ganze Geschichte auch eschatologisch, das bedeutet für die Zeit des Wiederkommens Christi, aufstellen. Mal sehen, ob da etwas dazu ist, oder hat Cornell heute Morgen ein bisschen an die Haare gezogen, das Ganze, um etwas rauszukommen, wie ihm besser passt. Hier noch ein Klammer. Ich habe euch gesagt, ich bin von draußen gekommen, ich bin kein Adventistenkind. Und nach ein paar Jahren Gemeinde habe ich festgestellt, dass die Leute uns anklagen und immer wieder uns vorwerfen, dass wir uns Texte aus der Bibel auswählen und zusammentun und so passt unsere Predigt. Darum seit mehr als 30 Jahren predige ich nur exegetisch. Das bedeutet, man nimmt einen Text und man lässt kein Wort raus. Man studiert durch. Und das tue ich auch heute Morgen. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und spricht. Wer war Israel damals? Komm, wir wollen zügig sein. Komm, wer war Israel damals? Volk Gottes. Okay. Wenn ich heute das Volk Gottes suche, wo muss ich suchen? Wo? Bitte redet ein bisschen lauter. Wohl, wahrscheinlich höre ich nicht so gut. Weltweit. Wo? Genau. Nicht, dass die Antwort nicht richtig wäre, aber ich will zu einem bestimmten Punkt ankommen. Wo? In der Bibel. Okay, gut. Ich will es konkret. Weil wenn ich morgen anderswo predige, die werden mir ein kleines bisschen etwas anderes erzählen über die Gemeinde Gottes. Wo die Wahrheit zu Hause ist. Wo finde ich die Wahrheit? Ja, das ist klar. Aber wo finde ich in die Umwelt, in meiner Umgebung, wo finde ich die Wahrheit? Wer ist die Gemeinde Gottes heute? Wir, Adventgemeinde. Noch einen Schritt brauche ich. Noch einen Schritt brauche ich. Ja, und noch einen Schritt nach wir, was könnte noch kommen? Ich. Vielleicht eine oder andere wird denken, ja, der ist so stolz von seinem Adventismus. Es geht nicht um Stolz und Demut, sondern es geht um Identifikation. Wer zu der letzten Generalkonferenz war, hat gehört, wir sind in den letzten 5 Jahren bis 2015 mit 1,74% gewachsen im Jahr. Es ist nicht mehr so berauschend wie früher, aber es ist ein Wachstum, der ungefähr 3.000 bis 5.000 Leute am Tag tauft. Und die Wachstum ist weiter da, ungefähr in die gleiche Höhe. Aber das ist nicht überall gleich. Und eines muss ich zugeben, ich bin seit 32 Jahren in Deutschland und ich habe noch nicht erlebt einen Bericht von der Vereinigung oder von der Verband, wo ein positiven Wachstum gemeldet worden wäre. Sondern jedes Jahr habe ich gehört, wir haben ein Negativwachstum. Es ist eine moderne Formulierung, ich will es nicht ändern. Wir haben ein Negativwachstum. Was bedeutet das? Wir verlieren Mitglieder. Naja, gut, eine Frage. Es stellt sich auch die Frage, warum verlieren wir? Aber heute Morgen will ich diese Frage nicht beantworten. Obwohl, vielleicht indirekt werden wir das auch tun. Ja, wir haben gesehen, wir und ich, und das wollte ich sagen, besonders, nämlich, es ist ein großer Unterschied vom Land zu Land, von Gemeinde zu Gemeinde, wie der Individuum, der Adventist, sich betrachtet. Bin ich in die Gemeinde Gottes, in die Gemeinde, oder bin ich in eine Gemeinde? Die deutsche Sprache eignet sich nicht so gut bei diesem Artikel-Wortspiel wie in anderen Sprachen. Aber man muss wissen, dort, wo die Leute meinen, wir sind in einer Gemeinde, nicht nur wir predigen das Wort, und das ist klar. Aber wenn ich nicht mehr überzeugt bin, dass das die Gemeinde Gottes ist, dann habe ich ein Problem. Weil diese Unsicherheit gebe ich auch weiter. Und jemand von draußen will nicht in eine unsichere gegen sich begeben. Ist nicht nur eine psychologische Sache. Das Psychologische ist nur die Konsequenz. Sondern dort, wo die Leute sich identifizieren mit der Gemeinde, dort haben wir Wachstum. Und schaut ihr Korea, schaut ihr Philippinen, schaut ihr Brasilien, schaut ihr Uganda, ist ein kleines Land, wo wir fast 1 Million Mitglieder haben. Ja? Warum? Weil die Mitglieder sich identifizieren mit der Gemeinde. Okay, gehen wir weiter. Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Was bedeutet vielleicht für mich heute? Damals mussten sie ein Lamm, sie sollten es als Passahlamm verwenden, etwas später. Und es ist wichtig zu merken, wann. In der Bibel gibt es kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Darum sollten wir alle Wörter gut betrachten. Am 10. Tag, merken wir uns das, wir kommen später drauf. Warum am 10. Tag? Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder ein Lamm. Was könnte bedeuten, ein Lamm zu nehmen? Und wir wissen, dass die Juden ganz besonders, bei dem Tempel war eine Kommission von mindestens 3 Leuten, die kontrolliert haben, wie das Tier aussieht, ob er geeignet ist, ein Opfer zu sein oder nicht. Was bedeutet das Lamm zu wählen? Was symbolisierte das Lamm? Jesus Christus, okay. Damit sind wir vollkommen alle einverstanden. Aber damals mussten sie ein Tier opfern. Heute machen wir sowas nicht mehr. Wo wahrscheinlich viele von uns sind wir Vegetarier oder Veganer. Ja? Was haben wir noch mit dem Tier? Was verstehen wir noch dahinter? Was bedeutet symbolisch? Und hier müssen wir schauen. Diese Bibel ist historisch. Diese Bibel ist narrativ. Diese Bibel ist auf verschiedene Ebenen aufgebaut. Prophetisch. Aber das höchste Niveau der Bibel ist das typologische, das symbolische Teil der Bibel. Und das ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen. Was will Gott damit sagen, dass ich auch in den 21. Jahrhundert etwas verstehe oder nicht? Und ich denke, Gott hat atemporell geschrieben, abgesehen von der Zeit. Und wir sollen die Möglichkeit haben, auch heute etwas zu verstehen. Und schauen wir, was wir zu verstehen haben. Wie stellt euch vor, dass wir heute das Lamm auswählen, Jesus auswählen? Wie? Sag laut, Schwester. Aha. Nein, aber das ist der Resultat. Wir stehen ganz am Anfang. Ich kenne Gott nicht, ich kenne Jesus nicht. Ich muss ihn suchen. Es gibt mehr als 4.500 Nuancen von Christen. Nur Christen. Geschweige, dass wir andere Glaubensrichtungen auch haben. Es ist nicht gerade einfach. Wo finde ich das? Wie suche ich denn Jesus? Ich sage euch, wie ich gemacht habe. Für mich war es ein bisschen leichter. In Rumänien, ich stamme aus Rumänien, damals gab es nur 14 Glaubensrichtungen. Und ich habe alle eingerenkt. Mit der Bibel in der Hand. Habe ich gesagt, was glaubt ihr darüber? Was sagt ihr darüber? Ach, nicht gut. Bin ich weg. Könnt ihr euch vorstellen, warum ich beim Adventisten geblieben bin? Nicht, dass die Heiligsten waren, aber ich habe festgestellt, da ist die Wahrheit. Das heißt, ich suche Jesus und wenn ich Jesus suche, suche ich nicht nur ihn als Person, weil dann müsste ich nicht in eine Kirche gehen. Aber Gott hat gesagt, ich mache eine Kirche. Und die Kirche, die dick Zeichen hat, die anerkannt ist vom Gott. Und ihr merkt, als Jesus kam auf diese Erde, waren die Gläubigen oder die Kirche Gottes von damals, waren gerade so gut? Waren gut oder schlecht? Es waren nicht gut. Aber was sagt Gott? Unser Bruder hat gesagt, nee, bei denen gehe ich nicht mehr. Die sind nicht mehr gut. Die sind abgefahren. Nein, er ging zu ihnen. Hat denen einige Leviten gelesen, das stimmt, aber er ging dort, wo die Gemeinde zur damaligen Zeit als Gemeinde Gottes anerkannt war. Und schauen wir weiter, was passiert. Vers 4. Wenn aber das Haus zu klein ist, oder habe ich hier eine andere Übersetzung, die etwas größer ist, das Vers 4. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren, so soll sie sich mit der Nachbarfamilie zusammentun. Sie sollen sich vorher überlegen, wie viel jeder essen kann, damit nichts übrig bleibt. Ihr werdet permanent in diesem Kapitel die Idee, nichts übrig bleibt. Und wir werden sehen auch warum, was für eine Bedeutung das hat. Es ist wichtig, dass wenn wir reden von Erlösung, es ist genug da. Jeder darf bekommen, was er braucht und wie viel er braucht, aber soll nichts übrig bleiben. Wir werden zum Schluss auch sehen, was passiert mit das, was übrig bleibt, weil es bleibt einiges übrig. Lesen wir weiter. Das Tier muss einjährig und männlich sein und darf keinen Fehler haben. Ihr könnt ein Schaf oder ein Ziegenböckchen nehmen. Mit dem Vers habe ich lange Zeit ein Problem gehabt. Ihr werdet gleich merken, auch warum. Punkt 1. Steht hier geschrieben, das Tier muss einjährig sein. Ein Lamm ein Jahr. Okay, wir sind hier in die Stadt, kennen wir uns mit dem Tier nicht mehr so gut aus. was bedeutet für ein Lamm, wenn er ein Jahr alt geworden ist? Es ist ausgewachsen. Dankeschön. Warum ist wichtig diese Aussage? Jesus, was meint ihr? Wäre er mit 20 Jahren klug genug, die Arbeit zu machen, was er getan hat? Wäre er klug genug? Nein. Mit 12 hat er verblüfft die Schriftgelehrten. Ich nehme an, von dem Intellekt da wäre Jesus vollkommen fähig zu machen, was er zu machen hat. Aber, merkt ihr, wir haben die Antwort, als sein Cousin Johannes der Täufer ihn trifft und sagt, eigentlich musst du mich taufen und nicht ich dich. Und er hatte recht. Taufe ist ein Symbol der Bekehrung. Und Jesus brauchte keine Bekehrung. Aber wer ist Jesus und warum braucht er die Bekehrung? Wer ist Jesus? Der Einzige in der Bibel, der begriffen hat, ist Paulus. Wie nennt er Jesus? Der zweite Adam. Und wenn wir heute vor einer Entscheidung treffen, stehen, wir haben die Entscheidung zu treffen, ob wir den ersten Adam nachfolgen wollen oder den zweiten Adam. Es ist ein sehr wichtiger Text in Das Leben Jesu von Ellen White, in rumänischer Übersetzung, Seite 39. Ich weiß nicht, was für eine Seite ist in Deutsch. Da steht geschrieben, dass Jesus geboren ist in einem Körper, der von 4000 Jahren Sünde geprägt war, aber mit einem Charakter wie Adam, wer weiß weiter? Vor dem Sündenfall, Dankeschön. Warum ist wichtig, das zu wissen? Wenn er den Charakter von Adam genommen hätte nach dem Sündenfall, was wäre Jesus? Ein Sünder. Was hat er bewiesen? Er hat bewiesen, dass in dem Körper, wie Adam geschaffen worden ist, wir reden nicht von unserem Körper, von Körper, wie Adam geschaffen worden ist, das Gesetz zu halten war. Und das hat er auch gehalten. Gehen wir weiter. Das Lamm musste männlich sein. Warum männlich? Warum? Bitte? Weil Jesus ein Mann war. Ganz einfach. Nicht, dass ein weibliches Tier nicht schön genug ist. Ich bin auf dem Land mit allerhand Tiere, aber ja, schauen wir weiter, was dazu sagen hat die Bibel. Und darf keinen Fehler haben. Das ist eine ganz einfache Sache. Warum darf er keinen Fehler haben? Weil Jesus keinen Fehler gehabt hat. Er war perfekt. Und jetzt weiter. Und das ist das Teil des Textes, die mir Probleme geschafft hat. Es steht hier geschrieben, Vers 5, ihr könnt ein Schaf oder ein Ziegenböckchen nehmen. Habt ihr kein Problem damit? Habt ihr irgendwo in der Bibel gelesen, das ist das Ziegenbock Gottes, die der Weltsünde trägt? Habt ihr irgendwo gelesen? Nein. Sowas habt ihr nicht gelesen. Sogar haben wir noch ein anderes Bild. Plötzlich in Matthäus haben wir ein Parabel, ein Gleichnis. Und da steht geschrieben, etwas nach links und etwas nach rechts. Was kam links und was kam rechts? Aha. Was symbolisiert das? Ah, es geht noch weiter. Ellen White schreibt in Gleichnisse. Das Gericht und was symbolisiert eine Gruppe wie die andere? Eine sind erlöst, die andere sind verloren. Meine Lieben, da habe ich ein Problem gehabt. Wie ist es? Könnte man auch ein verlorenes Ziegenbock nehmen, Jesus zu symbolisieren? Nur einen Moment. Das ganze Erlösungsplan ist dualistisch vorgestellt. Es ist jemand, der die Sünde bezahlt, dass ich erlöst werden kann. Und es ist jemand anderen, der die Sünde bezahlt, weil ich gesündigt habe. Habt ihr mich verstanden? Könntet ihr mir nachvollziehen? Es ist jemand, der die Sünde bezahlt hat, dass ich erlöst werden kann. Wer war der? Jesus Christus. Und es ist jemand, der für meine Sünde bezahlt, weil er mich angeregt hat. Könnt ihr euch erinnern an den dritten Feier im Jahr? Ja? Versöhnungstag. Waren zwei Böcke da? War Jesus ein Symbol für den Bock? Nein. Wir gehen noch weiter. Habt ihr bemerkt, plötzlich war Jesus symbolisiert ganz komisch. Mose in der Wüste, es kam eine ganz schlimme Situation. Und Mose sagt, pass mal auf, ich tue hier auf diesem Holz etwas. Schaut ihr hin? Ist Schlange ein Symbol für Jesus Christus? Was meint ihr? Schaue ich den Satan und bin ich erlöst? Nein. Ihr wohl wahrscheinlich das goldene Text der Bibel weiß jemand auswendig. Aber rumherum schauen wir nicht mehr so ganz genau. Und jetzt übergebe ich mit meinen Worten. In einem Gestalt ähnlich mit der Sünde wird er die Sache lösen. Wie war Jesus? War ähnlich mit der Sünde. Ich bin ein Sünder, oder? Und Jesus kam in diese Körper, wie wir sind, und in einer ähnlichen Gestalt. Aber er war nie Sünde. Ja? Wir müssen sehr aufmerksam sein, diese kleinen Unterschiede zu machen. Schauen wir ein klein bisschen weiter. Vers 6. Das Tier wird bis zum 14. Tag des Monats von dem übrigen Herde gesondert halten. Gegen Abend schlachten den Israeliten ihr Passahlamm. Jetzt, wann haben wir das Lamm erworben? Am 10. Tag, okay? Am wievielten Tag haben wir ihn geopfert? 14. Wie viel Zeit ist zwischen diesen zwei Ereignissen vergangen? Wie viel Zeit? Es ist ganz wichtig, Geschwister. Es ist keine Spielerei. Wie viel Zeit? 4 Tage, sagt jemand. Wenn. Okay, Heide, komm, wir sollen ein bisschen zusammenzählen. Wenn ihr. Bitte. Warum 3,5? Dass wir verstehen, wenn wir zum Beispiel ein Lamm erwerben, wann gehe ich zum Markt? Wohl wahrscheinlich gibt es in Schweinfurt jetzt keinen Tiermarkt mehr. So wie in Nürnberg, wir haben nur Namen von Straßen und Plätze, wo Pferdemarkt oder sowas, Tiermarkt war, aber jetzt gibt es sowas nicht mehr. Wohl wahrscheinlich war früher auch hier sowas vorhanden. Nehmen wir an, wir wären zum Markt gegangen, ein Tier zu kaufen. Wann gehen wir? In der Früh, mittags, abends? In der Früh, dankeschön. Okay, jetzt von 10. Tag in der Früh bis nächsten Tag in der Früh habe ich einen Tag, ja? Von 11. bis 12. Von 12. bis 13. Von 13. bis 14. Wie viel Zeit ist? Habe ich euch aufgeklärt oder verwirrt? Jemand hat auch die richtige Antwort gegeben dort. Sind 3,5 Tage. Wir sind Adventisten und wir wissen, dass die Schöpfung mit was fängt an? Es war ein Abend und ein Morgen. Das heißt, der Tag, wann fängt der Sabbat an? Freitagabend, okay? Das heißt, am 10. Tag fange ich nur an die Hälfte des 10. Tages. Und am 14. Tag habe ich bis da 3,5 Tage. Warum ist wichtig 3,5 Tage? Das ist für mich die größte Prophetie der Bibel. Weil hier ist prophezeit genau das Datum, wann Jesus Christus auf Golgatha sterben wird. Nämlich am 14. Nisan im Jahre nach unserem Kalender 31 nach Christi. Es ist nicht nach Christi, weil Christi ist geboren im Jahre 4 vor Christi. Das klingt ein bisschen komisch, aber so ist es. Ja? Das ist die Wahrheit über das Lamm. Und der ist am 14. Tag, das heißt 3,5 Tage, habt ihr auch über eine Prophetie, die in Daniel und Offenbarung erscheint, über eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, 42 Monate, 1260, habt ihr gelesen, ja? Von wem ist die Rede dort? Von wem ist die Rede dort? Aha. Habt ihr was gemerkt? Martin Luther hat einmal gesagt, dass Satan der Affe Gottes ist. Er imitiert, er hat keine Neuigkeiten. Er will alles machen so ähnlich. Und wenn unser großer Bruder, Jesus Christus, 3,5 Tage gehabt hat, prophetisch, 3,5 Jahre, ja? Jesus war 3,5 Jahre mit seinen Jüngern, oder? Das ist die Prophetie hier. Und da haben wir die Bestätigung in Daniel Kapitel 9, die letzten 3 Verse, wo uns klar und deutlich gesagt wird, letzte Woche, was passiert mit der letzten Woche? Wird ein festen Bund machen mit vielen, aber in der Mitte der Woche, was passiert? Hört auf, das Essopfer. Essopfer, es war immer auf Jesus Christus orientiert. Ja? Und dann in der Mitte der Woche, das heißt nach 3,5 Jahren, literalmente, 3,5 Jahre prophetisch, ist Jesus gekreuzigt worden. Ist wichtig. Ja? Und was wollte Satan? Satan wollte auch 3,5 Jahre. Aber literal. Habt ihr bemerkt? Es ist nur nicht ein Zufall, dass wir eine Zeit, 2 Zeiten und 1,5 Zeit haben. Das heißt, 3,5 Jahre, die wirklich 1260 Jahre, ja? Von 538 bis 1798. Das ist eine Verbindung. Er will deutlich mehr haben. Okay, gehen wir weiter. Es sind noch ein paar Dinge hier, die ganz wichtig sind. Lesen wir Vers, noch etwas bei diesem Vers. Am Abend haben sie das Lamm geopfert. Was bedeutet es für ein Israelis, dass er ein Opfer brachte? Was sagt er damit? Dass er gesündigt hat. Als ich in die Gemeinde kam, es waren 2 Sachen, die mich ganz, ganz stark verblüfft hatten. Punkt 1, kam ich in eine Gemeinde und ich habe nicht verstanden, was die sangen. Die haben gesungen, alle miteinander, und ich habe nicht verstanden, was sie singen. Danach habe ich kapiert, warum ich nicht verstehen konnte. Ich konnte damals nur Rumänisch, von den 3 Sprachen, die dort gesungen worden sind, weil die haben Ungarisch, Deutsch und Rumänisch gesungen. Und selbstverständlich, wenn sowas kommt, für jemanden von draußen, ist nicht so deutlich. Aber hat so einen guten Eindruck auf mich gemacht, habe ich gesagt, das ist eine Gemeinde Gottes, wo die Sprachen überhaupt keine Rolle mehr spielen, wo die Nationen überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen werden. Das ist die Gemeinde Gottes, das ist ein Punkt. Und zweitens war für mich ganz, ganz wichtig, zu entwickeln ein Gefühl. Warum ist das? Ist nur äußerlich ein Gefühl? Oder habe ich hier in der Bibel ganz, ganz genaue Daten, die mir zeigen, das ist die Gemeinde Gottes? Und das war mir ganz, ganz, ganz schön warm ins Herz geworden. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Dann nehmen sie etwas von dem Blut und streichen es an die beiden Türpfosten und an den oberen Türbalken der Häuser, in denen sie das Mahl halten. Was bedeutete das? Es waren gute Zeiten, als Gott denen das verlangt haben. Es waren gute Zeiten oder schlechte Zeiten? Was meint ihr? Schlechte Zeiten. Ich bin 77 getauft worden und ich war frisch getauft und gehe auf einen Markt und treffe ich einen Bruder und so mit meinem Elan begrüße ich ihn ganz laut und stark und sage, Gottes Segen, Bruder! Und er antwortet mir, guten Tag. Ich war ein klein bisschen irritiert. Ja, was soll das? Ist er nicht stolz, dass er ein Kind Gottes ist? Was ist mit ihm? Und sage noch einmal, Gottes Segen, Bruder. Guten Tag. Naja, da war ich ein klein bisschen irritiert. Ja, was soll das? Es gibt auch Geschwister, die sich verstecken wollen, die nicht Mut haben zu sagen, ich bin das, was ich bin. Warum bringe ich das hier? Wir müssen zeigen, mit wem wir spielen. Es waren nicht die guten Zeiten, als Mose mit dem Volk rauskommen sollte. Und jetzt zu sagen, ich bin Jude, bist du doof? Was soll das? Hättest du deinen Mund halten müssen, ne? Nein, der Herr sagt, pass mal auf, pack, pack, pack. Wie viele Seiten hat eine Tür? Wie viele? 4. Wie viele sollten mit Blut beschmiert werden? 3. Warum? Mir hat jemand gesagt, als Kind, und ich habe mich dran gehalten, hat mir so gesagt, kluge Kinder müssen viele Fragen stellen. Und ab dem Moment habe ich keine Möglichkeit ausgelassen, Fragen zu stellen. Es ist ganz wichtig für uns und als Christen, Fragen zu stellen. Wenn wir etwas nicht verstanden haben, gibt es nicht, ich bin nicht fähig. Sondern ich stelle die Frage weiter und weiter, bis ich eine Antwort auf die Situation habe. Okay, warum? Ja, schauen wir, was symbolisiert die Tür? Immer die Bibel. Was sagt die Bibel? Eingang. Aber es stimmt, Eingang. Es ist wichtig, wo ich bin, außen oder drinnen? Das ist wichtig, oder? Okay, aber was symbolisiert die Tür? Die Bibel gibt uns die Antwort. Johannes Kapitel 10. Nein. Die Tür, sagt Jesus über sich, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Durch diese Tür müssen wir reingehen. Wenn wir anders betrachten, dann sind wir ganz verkehrt. Ja, wir können nur durch ihn reingekommen. Ihr merkt, die Symbole und die Bilder, die wir im Alten und Neuen Testament sind nicht plötzlich im Neuen Testament erschienen. Das Bild war da, nur haben wir ihn nicht bemerkt. Ja, ich muss eine Frage stellen hier. Von meinem Konzept dauert noch 15 bis 20 Minuten. Haben wir diese Zeit oder mache ich eine Abrundung und mache ich Schluss? Okay, danke schön. Nee, ich will es nicht. Okay, schauen wir weiter. Wo sollten Sie beschmieren mit Blut? Einmal oben, ja? Was könnte das symbolisieren, bedeuten für mich heute? Habt ihr euch gedacht? Siehe da, ich helfe euch mit einem Text. Vor dem Fall kommt, Stolz oder Hochmut, sagt in altes Deutsch. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja? Haben wir auch als Adventisten, haben wir auch ein bisschen Stolz? Oder sind wir ganz demütig? Bei uns gibt es die Möglichkeit des Stolzes überhaupt nicht. Sowas ist nicht vorhanden bei uns, oder? Habt ihr bemerkt, wenn zwei in die Gemeinde sich streiten, warum streiten sie? Er hat über mein Kind das gesagt oder über meine Frau. Oh, weh ihm. Ja? Unser Stolz war angekratzt. Und das ist unser Problem. Und das ist nicht eine Neuigkeit. Es kommt nicht von gestern in dieser Welt. Wir leben nach gleichen Regeln. Und was ist noch? Das heißt, hier oben sagt Gott, pass mal auf, Kornel. Ja? Nicht zu hoch. Bleibt auf dem Boden. Links und rechts. Habt ihr 1001 Nacht gelesen? Da ist eine Geschichte über Emir aus Bagdad. Und der war ein sehr ehrbarer Mensch, ein ganz besonderer. Und er sollte bis Bagdad gehen, ohne von dem Weg abzuweichen, um seine Verlobte zu retten. Und auf dem Weg kamen alle Verleumdungen und alle möglichen Sachen. Er war einer, der helfen wollte und da war etwas, die er helfen sollte, aber dürfte nicht von dem Weg. Ja, gut, das ist nur ein Märchen. Die Lehre davon. Gott hat uns gezeigt, wie ungefähr wir fliegen sollen durch diese Welt. Nicht zu links, nicht zu rechts. So, ziemlich mittig. Hat nicht so ganz, ganz streng gebaut, aber hat uns gezeigt, pass mal auf, von bis. Unten, warum nicht? Habt ihr euch gedacht, warum nicht unten? Ist doch ein Teil der Tür. Sogar sind einige Menschen, die nicht auf der Türschwelle treten. Wissen Sie, wisst ihr warum? Es kommt doch aus der Bibel. Dagon wurde gefunden, zerbrochen auf dem Schwelle. Und darum treten die Leute nicht auf diesem Platz. Es gibt viele Länder, wo das als Tradition gehalten wird, bis heute. Ja? Warum nicht unten? Blut oben, Blut rechts, Blut links, unten nicht. Warum nicht? Bitte? Nicht nur. Was kann man machen mit dem Blut, der unten ist? Wenn unten ist, auf der Schwelle. Könnte ich drauf treten, oder? Gott erlaubt nicht, dass jemand auf sein Opfer tritt. Sein Opfer ist heilig. Ich zitiere jemanden, der euch wohl wahrscheinlich vollkommen bekannt ist. Der sagte 1769, ich habe satt, immer wieder zu hören, dass 12 Leute genug waren, eine Kirche zu gründen. Es reicht einer, moi, er war Franzose, zu beweisen, dass die Bibel in die Geschichte eingeht und die Kirche verschwindet. De Arouet ist sein Name, wohl wahrscheinlich dieser Name sagt euch nicht, aber er war bekannt unter einem Pseudonym, Voltaire, ja, ganz bekannt. 1776 stirbt der gute Mann, aber die Ironie ist, 28 Jahre später, das heißt 1804 in Paris in sein Haus, entsteht etwas, die zweite britische Bibelgesellschaft für Britannien und die Welt. Ist das eine Ironie oder Gott lässt sich nicht verspotten? Wie viele Häuser gab es in Paris damals? Und dort musste sein. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Was steht noch da? Sie braten das Lamm am Feuer und essen es an derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Das ist eine andere Geschichte, ganz, ganz lang, aber wir machen es kurz. Wir merken und wir kommen danach wieder drauf, braten es das Lamm am Feuer in derselben Nacht. Was für eine Nacht war das für die Israelis? Was für eine Nacht? Die Befreiungsnacht. Habt ihr bemerkt, der Bruder von Jesus nutzt eine Formulierung im Neuen Testament, ganz interessant. Die Nacht dieses Jahrhunderts. Ja, die Nacht dieser Jahrhundert. Ist in dieser Welt Nacht geworden? Wenn wir von Lumen reden, dann haben wir viel Licht. Aber wenn wir von Geistlichkeit reden, was haben wir? Tolle Dunkelheit. Fast alle Menschen wissen nicht mehr ein und aus. Ja, warum nicht? Warum nicht auch so? Warum nicht auch so? Okay. Kommen wir ein bisschen weiter. Bitteren Kräuter. Ihr dürft nichts von dem Lamm roh oder gekocht essen. Es muss am Feuer gebraten sein, und zwar ganz mit Kopf, Beinen und Innereien. Ganz interessante Lehre hier. Was bedeutet das? Nicht roh. Um euch zu helfen, das zu verstehen, was das zu bedeuten hätte, sage ich euch, zitiere ich etwas aus 2. Buch Mose. Das Gesetz wurde gerade gegeben und jetzt kamen die Israelis zu Mose und sagten, Mose, es war so toll gestern, sagt dem Herrn, soll er heute noch einmal kommen. Habt ihr gelesen so? Das Gegenteil. Warum? Die haben gesagt, wir glauben dir, was du sagst. Aber, ja, nach dem Sündenfall haben wir nicht mehr die Möglichkeit, unvermittelt zu Gott zu kommen. In einem direkten physischen Art und Weise. Könnt ihr euch erinnern? Kapitel 6 aus Jesaja. Ich werde sterben. Ich habe Gott gesehen. Ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Was sagt Jesaja? Das war der Konzept. Wenn du Gott unmittelbar siehst, dann bist du weg. Da können wir ihn nicht roh essen. Nicht gekocht. Jetzt, in was kochen wir was? In Wasser. Was symbolisiert das Wasser? Ah, okay. Noch etwas. Offenbarung. Völker. Jetzt nehmen wir diese Lehre. Jesus ist das Lamm, ja? Wasser ist die Völker. Jetzt kochen wir das Lamm in die Völker. Jetzt mache ich einen Klammer hier. Meine Schwiegermutter war eine Deutsche, die 3 Jahre in Gefangenschaft in Donbass war. Und die war in der Küche und sie haben aus einem Kraut eine Suppe mit 40 Liter Wasser. Könnt ihr euch gut vorstellen, dass wenn man so aus einem Kraut mit 40 Liter Wasser kocht, da müsste man mit dem Löffel viel suchen, dass du ein Stückchen von diesem Kraut findest, oder? So sehe ich heute die Problematik in die Kirchen. Die Menschen erzählen viel Menschliches. Leider manchmal auch bei uns. Da weißt du nicht genau, ob die Predigt aus dem Stern oder andere Zeitschrift gekommen ist oder aus der Bibel. Ja? Wichtig ist, Ellen White schreibt so, wenn eine Predigt nicht Jesus Christus enthält, ist eine belanglose Predigt. Das sind nicht meine Worte. Gehen wir weiter. Es soll am Feuer gebraten. Ich weiß es nicht, ich esse kein Fleisch. Wie schaut aus? Ist nicht ungesund, am Feuer zu braten. Es kommen so bestimmte Dämpfe von dort. Vielleicht kommt ins Fleisch rein. Was ist da los? Wir reden jetzt vom Symbolischen. Was bedeutet am Feuer? Was symbolisiert das Feuer in der Bibel? Reinigung. Aber reinigen können wir nicht Jesus. Das heißt, müssen wir etwas anderes suchen. Was symbolisiert das Feuer in der Bibel? Denkt an Apostelgeschichte Kapitel 2. Was ist dort drin? Der Heilige Geist. Liebe Geschwister, ich bin auf die Bibel zugekommen. Wisst ihr warum? Weil er ein vollkommener Atheist war. Ich habe ein kommunistisches Wettbewerb gewonnen und die Offiziere, die dort drin waren, haben mir gesagt, du bist als Anwalt gut und du musst Politik machen. Und ich bin heimgegangen und habe gesagt, ab jetzt wird gekämpft, um Jura zu studieren und Anwalt zu werden, Politik zu machen. Aber ich nahm mir eine Bürde, die niemand mir gegeben hat. Ich habe gedacht, die größte Dummheit dieser Welt ist, dass die Jugendlichen in die Kirche gehen. Und da habe ich angefangen, die Leute, die jung waren und die bemerkt haben, dass sie in eine Kirche, spielte für mich keine Rolle, welche. Für mich waren alle Kirchen doof genug. Und so fing ich an. Und ich hatte Leon Taxil und andere Schreiber, die über die Bibel schreiben und selbstverständlich zitieren sie einige Texte aus der Bibel dort. Und die habe ich auch gelernt. Und so bewies ich meine Zuhörer, dass ich ein Kenner der Bibel bin, obwohl ich nie eine Bibel in der Hand gehabt habe. Und weil die meisten Jugendlichen nichts wissen über den Glauben, sondern gehen sie mit, weil die Eltern dort sind, war ich sehr erfolgreich. Und so kannte ich auch meine Frau. Sagte mir einer, pass mal auf, die ist eine Gläubige. Habe ich gesagt, in 3 Monaten ist sie nicht mehr. Denk nicht, dass sie mich überzeugt hätte. Nein. Aber ich habe bemerkt, da bin ich auch in der Adventgemeinde und habe ich bemerkt, Mensch, diese wissen ein bisschen mehr. Habe ich gesagt, die beste Waffe ist die Waffe des Feindes. Gib mir eine Bibel, ich habe meine verloren. Ich dürfte damals noch lügen. Und ich bekam eine Bibel, eine kleine grüne Bibel. Und die Person sagte mir, pass mal auf, wenn du das verstehen möchtest, musst du beten. Und in meiner Sicherheit sagte ich, kein Problem, aber ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, klein oder in Einzelheiten bestimmt. Gehe ich heim und mache ich so. Was soll das? Du, der große Atheist, du sollst beten? Aber du hast versprochen. Und wohl wahrscheinlich der Heilige Geist hat mir gleich der Gedanke gegeben und ich habe mein erstes Gebet formuliert. Herr, wenn du existierst, mach etwas, dass ich dich kennenlernen kann. Ich habe keine Zeit, euch zu erzählen, wie viele, ich war nicht einmal Adventist, ich war nicht einmal entschlossen, mich taufen zu lassen, war ich schon bei Securitate wegen Proselytismus. Ich war ein sehr offener Typ. Und habe ich immer gesagt, was ich gefühlt habe und was ich gelernt habe. Und es war nicht einfach. Aber ich muss euch sagen, wie viele von euch kennen Schäßburg in Rumänien? Mindestens ein paar sind die. Ja? Dort ist eine evangelische Kirche mit Turm und eine Uhr, die große, große Krach bei jeder volle Stunde macht. Und ich habe gehört, Mensch, Gott hört auch deine Gedanken. Dann habe ich gesagt, ich werde in Gedanken beten, dass niemand mir etwas vormachen kann. Habe ich gebetet, um 11 möchte ich ihn treffen, um 12 sie, um 1 sie. Als die Uhr bang gemacht hat, dann waren andere Erfahrungen. Gehe ich bei der Securitate. Vielleicht anders mal werde ich euch erzählen, wie schön dort war. Wunderbar. Ich wollte mich nicht taufen lassen, weil ich habe Leistungssport gelassen für Zigaretten. Ich habe 3,5 Päckchen am Tag. Ich bekam die Bibel in Oktober, Ende Oktober 76. Am 15. Dezember war klar in meinem Kopf, ich hatte die Bibel durchstudiert, Offenbarung und Daniel mehrmals gelesen. Und ich konnte nicht wie der Äthiopier sagen, wie soll ich verstehen, wenn mir niemand erklärt. Es war wie ein offenes Buch für mich. Aber kam ein Film. Und der Film sagte, pass mal auf, Cornel, du darfst dich nicht taufen lassen, du machst dich nur zu Schande. Du kommst nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 5 Jahren spätestens, fängst du wieder an zu rauchen. Du kannst ohne Rauchen nicht leben. Ich hatte 4 braune Finger, ja, und mit denen 4 bin ich eingeschlafen. So verrückt war ich nach Zigaretten, 70 am Tag. Und zu Lobe Gottes kann ich euch sagen, am 15. Dezember habe ich gesagt, ich müsste schon, aber da kannst du nicht. Habe ich gesagt, ich war noch nie in meinem Leben betrunken. Ich will einmal betrunken sein. Und habe 1 Liter Likör gekauft und in 1/2 Stunde getrunken. Ist jemand im medizinischen Bereich hier? Was passiert beim sowas? Ich war kein Trinker. Ich habe ein bisschen Alkohol getrunken, aber ich habe Alkohol nicht gemocht. Aber ich wollte sehen, wie all mein List. Wisst ihr, was passierte? Ich war so nüchtern wie jetzt. Habe ich gesagt, hier. Ist jemand, der mich nicht lässt, betrunken zu sein, werde ich nie mehr Alkohol trinken. Das sind 42 Jahre. Habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Silvester allein. Kind, ich war 22. Bis 12 werde ich Unreines essen, Alkohol trinken, rauchen. Um 12 Uhr, Punkt, bekehre ich mich. Habt ihr jemanden feiern lassen oder feiern gesehen allein? Ich wollte allein das nicht. Ich habe nicht geglaubt, dass ich schaffe es. Aber zu Lobe Gottes kann ich euch sagen, es war so. Ich habe nicht mehr gebraucht. Wir kommen ein bisschen weiter in dieses. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn wir die Bibel lesen, lieber lesen wir 3 Verse und beten wir 2 Minuten vorher, als gar nicht zu beten und eine Viertelstunde zu lesen. Es bringt nichts. Lesen in der Bibel muss immer begleitet werden im Voraus. Es wird hier, ihr könnt weiter den Kapitel lesen, es wird hier gesagt, dass er einige Sachen machen muss. Muss gegessen werden mit Kopf, Beinen und Innereien. Was bedeutet das? Kopf, was haben wir da? 90% Wasser. Aber gutes Wasser, oder? Habt ihr bemerkt, in Rumänien haben fast alle Pastoren, oder die ältere Generation, meine Generation, haben die Prüfungen mit der Boya University in Klausenburg, das war eine protestantische Universität. Und der Dekan von dort sagte, pass mal auf, eure Arbeiten sind so gut, dass man gleich ein Buch schreiben kann davon. Ja, ne? Wir Adventisten, wir sind klug, oder? Habt ihr auch erlebt, redest du mit jemandem 2 Stunden und er sagt, Mensch, sowas habe ich mein Leben nie gehört. Ne? Wir. Wisst ihr, warum wir so klug aussehen? Weil die anderen deutlich weniger lesen. Aber ich stelle immer wieder fest, wir kennen so wenig von diesem Buch. So wenig. Weiter. Innereien. Was haben wir da? Da, wenn ich mich so drehe, dann merkt ihr, ich sorge auch drauf. Ne? Nicht, dass ich zu wenig bekomme. Vegetarisch, aber gut. Genug. Was haben wir hier? Haben wir etwas Spezielles für diese Welt als Adventgemeinde? Oder haben wir versagt? Ellen White hat uns einige Lehren gegeben. Ich könnte vielleicht anders mal erzählen. Viele Sachen über dieses. Und wir schweigen. Wir wissen nicht mehr zu erzählen davon. Die Menschen sind interessiert über das, was hier geschieht. Und die wollen gesund essen und gesund leben. Das haben wir auch zu erzählen weiter. Und es steht noch etwas da. Die Füße. Mit was sagt Paulus, dass die Füße gestiefelt werden sollten? Steht so schön in Deutsch. Eifers des Evangeliums. Geschwister, wir können drehen die Bibel links und rechts. Wir können argumentieren, liberal oder konservativ, in die Adventgemeinde. Aber eines ist klar und deutlich, wenn wir nicht missionarisch tätig sind, dann haben wir gar nichts gemacht. Oder? Das ist die Probe. Und für mich Mission bedeutet nicht, dass ich morgen in die Stadt 20 Prospekte verteile und vielleicht mit 2 Leuten rede. Nicht das, das ist nicht Mission für mich. Das ist Augenwischerei. Mission für mich bedeutet, ich bin immer offen, wenn meine Geschäfte jetzt die Möglichkeit ist, mit jemandem 2 Stunden zu reden, dann lasse ich meine Geschäfte auf der Seite und rede ich. Ich erzähle euch eine Begebenheit in unserer Familie. Wir sind eine sehr beschäftigte Familie. Und wir haben auch eine Vermittlungsagentur. Und zwischen anderen Sachen vermitteln wir auch, jetzt nicht mehr, Babysitterin, Au-pair-Mädchen. Und ruft uns ein Mädchen aus Slowakei an und sagt, ich brauche auch einen Platz. Ich will Deutsch lernen. Na gut, meine Frau findet einen Platz für sie. Aber als das Mädchen von Bratislava nach Nürnberg unterwegs war mit dem Bus, ruft die Familie an bei uns und sagt, Frau Dengel, es tut uns leid, wir haben uns eine andere Lösung gefunden, wir brauchen das Mädchen nicht mehr. Ja, was machst du mit dem Mädchen? Kannst du nicht ein 17-jähriges Mädchen im Bahnhof lassen? Ich gehe dorthin, hole ich das Mädchen ab und muss ich zugeben, ich war sauer. Und ich sage euch auch warum. Wir sind eine Gastfamilie. Wir haben geschafft, in den 90er Jahren 5 Jahre Tag für Tag keinen Tag zu haben, in dem wir nicht mindestens einen Gast gehabt haben. 5 Jahre lang. Und wenn du so viele Gäste hast, hast du manchmal satt. Und es war Sommer, die Zeit, in der wir ein bisschen frei haben konnten. Und ich habe meiner Frau gesagt, pass mal auf, mach etwas mit dem Mädchen, dass sie... Naja, wir haben gleich gesehen, das Mädchen hatte 2 linke Hände. Für Arbeit war sie nie geschaffen. Und sehr klug. Na gut, meine Frau findet einen Platz für sie, geht sie in der Früh, abends kommt sie zurück, gefällt mir nicht, dort bleibe ich nicht. Na gut, bleibt sie bei uns. Und wir haben unser Glaubensleben in die Familie. Und wir haben sie eingeladen. Nein, ich bin Katholikin. Ich brauche es nicht. Na gut, kannst du nichts über das Knie brechen. Vergingen 2 Wochen, in diese 2 Wochen, in die 2. Woche, habe ich sie überzeugt, eine Bibel, ich habe viele Übersetzungen, habe ich ihr eine katholische Übersetzung gegeben in der Hand, gehe zu der Priester und frage, ob die Bibel gut ist. Und selbstverständlich, der Priester konnte nicht sagen, dass nicht gut ist. Das war ihre Übersetzung. Ne, das war ein bisschen besser. Na dann, was sprichst du jetzt, das war die 2. Woche, was sprichst du jetzt mit einer Katholikin? Was sprichst du mit einer Katholikin? Über was? Es ist ganz wichtig zu wissen, was spricht man mit Orthodoxen, was spricht man mit Baptisten, was spricht man mit dem anderen? Über Maria. Und wir haben die ganze Woche über Maria gesprochen. Freitag wusste sie, dass wir in die Gemeinde Freitagabend gehen. Und sie sagte, Cornel, ich möchte heute Abend auch mitkommen. Habe ich gesagt, leider haben wir heute Abend keine Gemeinde. Aber wir gehen in Rheinbartshofen zu einem Camp-Meeting. Vielleicht ein oder andere von euch war dort. Und bei diesem Rheinbartshofen-Treffen, wo Bayern Nord und Bayern Süd zusammen, damals waren wir noch 2 Vereinigungen, uns getroffen haben, Cornel hat geweint den ganzen Sabbat. Wisst ihr warum? Es war Bruder Fandel. Kennt jemand den Bruder Fandel? Okay. Der ist ein Österreicher, der am Bible Research Institute tätig ist. Und wisst ihr, was für ein Thema er gehabt hat bei diesem Wochenende? Maria-Erscheinungen und die aktuelle Bedeutungen davon. Wie sollst du nicht weinen? Kommt das Mädchen, die Familie braucht sie nicht mehr. Die 2. Familie braucht sie nicht mehr. Sie ist ein sehr fleißiges, hat so gut Deutsch gelernt in 7 Wochen, die da war. Jetzt kommt sie zum ersten Mal in die Gemeinde und bekommt die Botschaft, die sie braucht. Der kommt 10.000 Kilometer entfernt und die beiden treffen sie sich hier. Wie sollst du nicht weinen? Vor Freude. Sie bleibt 5 Wochen bei uns. Nach 5 Wochen führen wir sie zum Bus. Und sie sagte mir, ich gehe heim und lass mich taufen. Muss ich zugeben, ich habe nicht geglaubt. Nach 5 Wochen Unterricht, ob das klappt für ein 17-jähriges Mädchen? Nächste Sabbatabend, Cornel, ich war in die Gemeinde, aber da hat mir nicht gefallen. Niemand hat mich gefragt, wer ich bin. Niemand hat mich gefragt, was suche ich da. Niemand hat mich umarmt. Da will ich nicht mehr hin. Da habe ich gedacht, Mensch, was soll das? Habe ich verschafft, habe ich gesagt, Mensch, ich brauche einen Pastor oder einen Gemeindeleiter in Bratislava, mit dem ich reden kann, ihm zu sagen, wie man einen Gast zu empfangen hat. Und ich habe bekommen. Ich gab ihr 2. Adresse. Nächsten Sabbatabend. Cornel, hier ist die wie bei euch. Alle haben mich begrüßt, alle haben mich umarmt. Ist schön. 2 Monate später. Ich lasse mich taufen. Eine Woche später. Cornel, mein Vater hat mir gesagt, wenn ich mich taufen lasse, enterbt er mich. Was mache ich? Was antwortet? Ich weiß nicht. Aber wir beten und fasten, bis Gott uns eine Lösung gibt. Die Geschichte kurz zu machen. Ende Januar nächstes Jahres. Jana ruft an und sagt, mein Vater hat eingewilligt, ich darf mich taufen. Februar. Meine beiden Kinder und noch 3 Jugendliche aus der Gemeinde Nürnberg-Maranatha fahren nach Bratislava für einen Sabbat, weil hier Jana sich taufen lässt. Inzwischen spricht sie 8 Sprachen, arbeitet beim ersten Fernsehen in Slowakei, hat einen Adventist geheiratet, ist ein glückliches Kind Gottes. Was will ich euch sagen, Geschwister? Mission bedeutet unser Leben. Wir müssen alle Momente des Lebens gebrauchen, Zeugnis zu geben. Die Zeit ist so kurz. Wir haben zu wenig Zeit. Und eine Predigt von einer Stunde, oder heute habe ich von euch ein bisschen mehr verlangt. Diese Zeit